Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizingeflüster, der Podcast, wo wir euch eure Erkrankungen in einer allgemein verständlichen Sprache erklären. Heute gibt es eine besondere Folge. Ich weiß nämlich, worum es geht. Und zwar geht es um die diesjährige DGN. Das ist der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. Und Robert war dort und ich bin schon ganz gespannt, denn Robert hat die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Bereich der Neurologie, die auf der DGN vorgestellt wurden, für uns mitgebracht und wird sie heute natürlich in allgemein verständlicher Sprache mitteilen, sodass auch ihr und ich und alle etwas davon haben werden. Oder, Robert?
Super, danke, Pascal. Ich werde heute ein bisschen schneller machen müssen. Es gibt nämlich tatsächlich viel zu erzählen. Ich habe aber auch nur rausgefiltert, was für, ich sag mal, die Allgemeinbevölkerung und medizinisch Interessierte wichtig ist. So die Spezialsachen, die jetzt eher den neurologischen Facharzt interessieren, lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe aber trotzdem versucht, auch komplexe Sachen, die ich interessant fand, mit reinzunehmen. Ich muss vorweg erstmal sagen, dass relativ viele Inhalte von Professor Diener aus Essen stammen. Er ist so einer der bekanntesten deutschen Neurologen und bereitet immer die Studien des letzten Jahres auf. Und ich habe das dann adaptiert und versuche das dann so zu erklären, dass das halt, wie gesagt, auch jeder verstehen könnte. Schon mal als kleiner Motivator, in der Mitte kommt so ein kleines Bonbon in der Parkinson-Erkrankung. Das ist so etwas, damit kann man sogar am Stammtisch glänzen, wenn jemand erzählt, dass ein Bekannter jetzt Parkinson hat. Das ist so ungefähr wie bei der MS-Studie letztes Jahr. Wer das nicht gehört hatte, kann sich durchaus nochmal die Sachen aus der Neurologie-Update-Folge 1 anhören. Da sind so die Inhalte, die auch nicht veralten, sage ich mal, zumindest zu dem aktuellen Zeitpunkt. Und hier quasi das Format fortgesetzt. Als erstes würde ich was zu Demenzen erzählen. Jetzt muss ich nochmal überlegen, eine Demenzfolge hatten wir noch nicht, Pascal, oder?
Nein, hatten wir noch nicht. Da haben wir auch einen Experten, den wir in dem Fall befragen würden.
Ja, das wäre, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Ich muss einfach schon mal vorweg sagen, es gibt relativ viele Eiweiße, die bei der Demenzerkrankung halt eben verändert sind. Ich werde versuchen, das so oberflächlich zu halten wie möglich, um euch nicht zu verwirren. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle aber auch in die Tiefe gehen. Und Pascal, wenn du merkst irgendwie, dass es unverständlich wird, dann grätsch mir gerne dazwischen.
Gut.
Also, dieses Jahr ist rausgekommen, dass adipöse Menschen mit einem BMI über 30 eine Abnahme der Rinde im Gehirn haben, ähnlich wie bei einer Alzheimer-Erkrankung. Und daraus lässt sich ableiten, dass Adipositas ein Risikofaktor für die Alzheimer-Demenz sein könnte. Was dafür so ein bisschen spricht, ist, dass eine Gewichtsabnahme bei vergesslichen Menschen die kognitive Funktion verbessert. Also man muss ja auch mal überlegen, Fettgewebe im Bauch, dieses braune Fettgewebe ist auch hormonaktiv und das kann durchaus Wirkung auf das Gehirn haben. Und auch hohe Blutzuckerschwankungen sind für das Gehirn relativ anstrengend abzupuffern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Pascal, aber wenn man mal was Süßes isst bei der Arbeit und sowas, dann fällt man danach in so ein richtiges Loch.
Das stimmt. Ob das jetzt der Mechanismus ist, weiß ich nicht, aber ich finde es extrem interessant. Also das ist ja, also da bekommt ja der Ausdruck dick und doof eine ganz neue Bedeutung, oder?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine von den Sachen, die man bedenken müsste. Wenn man sich denn dann gesund ernähren möchte und eine Alzheimer-Demenz sozusagen vorbeugen möchte, dann wird die mediterrane Ernährung empfohlen. Auch Professor Diener hat gesagt, dass das Weglassen vom Wein eigentlich dazu gehört, was wahrscheinlich den meisten Leuten schwerfallen wird. Aber es geht um jeden Faktor der Ernährung, die man in diese Richtung quasi verändert, dass man sich mediterran ernährt, heißt viel Gemüse, viel Fisch, wenig Fleisch, gute Öle und möglichst frisch natürlich, dann kann man sein Risiko für eine Alzheimer-Demenz deutlich reduzieren. Und die Diät quasi, nach der man das dann ausrechnet, ist die sogenannte MIND-Diät, also M-I-N-D. Und dann könnt ihr das bei Google, wenn ihr möchtet, einmal nachgucken. Also man geht davon aus, dass bei dieser Mind-Diät eine Besserung der Kognition dadurch zustande kommt, dass man halt weniger Kalorien zu sich nimmt. Und das würde dann doch wieder dafür sprechen, dass diese hohen Blutzuckeraufnahmen und die Blutzuckerschwankungen eben Kognitionsstörungen machen. Ein weiterer Risikofaktor, und den kann ich aus der Psychiatrie auch nur bestätigen, weil da haben wir ja viele Leute mit so einer Vergesslichkeit oder auch mit beginnenden Demenzen, ist eine Schwerhörigkeit. Und besonders, wenn man dann kein Hörgerät anhat. Das war auch schon was, was bei der letzten DGN rausgekommen war, dass Schwerhörigkeit und sozialer Rückzug, also wenn man nicht genug Input kriegt quasi, ein Problem ist. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass das besonders ein Problem ist, wenn man in der Familie Demenzen hat. Also eine Demenz in der Familie plus eigene Schwerhörigkeit sollte unbedingt zu einer guten Hörgeräteanpassung führen, um das Risiko für Demenzen zu reduzieren. Frauen mit Östrogeneinnahme haben ein erhöhtes Demenzrisiko um etwa 24%. Das finde ich extrem viel. Und die Frage ist tatsächlich, ist das kausal? Also hängt das miteinander zusammen? Und aktuell geht man davon aus, dass das eher so eine Korrelation ist, also dass das miteinander gleichzeitig auftritt und eher andere Faktoren, also nicht die Östrogeneinnahme, sondern die Person, die Östrogene auch besonders im Alter weiternimmt, einen anderen Risikofaktor hat, der für dieses erhöhte Demenzrisiko spricht. Ich würde zu den Medikamenten kommen und würde hier wirklich sehr oberflächlich versuchen zu bleiben. Es gibt jetzt einige Medikamente, die nachweisen konnten, dass sie die Vergesslichkeit bei Alzheimer-Demenz etwas verbessern können. Aber man kann noch nicht so richtig viel über die Langzeiteffekte sagen, weil die Medikamente sind sehr neu und man hat noch gar nicht die Leute lang genug begleiten können. Wichtig ist schon mal, dass man sie im sehr frühen Stadium der Demenzen gibt. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wir erkennen Demenzen meistens immer erst, wenn es zu spät ist, nämlich wenn Symptome auftreten. Und am Himmel sind Bluttests, die man sich abnehmen lassen kann, ab so einem gewissen Alter dann wahrscheinlich, wo das eben geschaut werden kann, ob man da Risiko für hat, dement zu werden. Dann könnte man diese Medikamente einnehmen und damit auch tatsächlich die Progression vermindern. Das Problem, was allerdings bei diesen Medikamenten auftritt, ist, dass wir bei den Infusionen deutliche Probleme kriegen können. Also das wird über die Vene gegeben aktuell. Es kann zu Blutungen im Gehirn kommen. 20% der Patienten bekommen leichte Hirnödeme, die teilweise aber auch gefährdend sein können. Es gibt ein erhöhtes Hirnblutungsrisiko, wie aus den Mikroblutungen dann natürlich auch irgendwo abzuleiten ist. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wieso kommt es eigentlich zu Blutungen unter diesen Medikamenten. Und das Interessante ist, die Amyloide, das ist eins von diesen Eiweißen, die bei Demenzen eine Rolle spielen, die dichten auch die Gefäßwände in der Blut-Hirn-Schranke ab. Also ich sag nochmal kurz, was das ist. Die, die uns regelmäßig zuhören, kennen dieses Wort bereits. Aber die Blut-Hirn-Schranke ist sozusagen die Schicht im Gehirn, die verhindert, dass Bestandteile aus dem Blut ungehindert ins Gehirn kommen können. Denn genau an diesen Stellen könnten kritische Sachen übertreten, das Gehirn schädigen und da möchte die Natur gegenwirken und Amyloide spielen eben in dieser Dichtigkeit eine Rolle und durch den Abtransport dieser Amyloide aus dem Gehirn in diese Zellwände und dadurch in die Gefäße wird diese Membran beschädigt und die Amyloide in der Zellwand der Blut-Hirn-Schranke sind dann eben auch mit weg und somit kommt es dann zur vermehrten Durchlässigkeit. Eine Sache, die sich daraus ergeben hat, ist, dass Patienten nicht oral antikoaguliert werden dürfen. Also Medikamente, die die Blutgerinnung stark stören, werden nicht miteinander kombiniert werden dürfen, was auch wieder bedeutet, viele Patienten werden für diese Therapie aktuell nicht in Frage kommen können. Das ist ein Problem und eine Sache, die noch für Neurologen interessant ist, eine Amyloid-Angiopathie. Also wenn die Gefäße schon durch krankhafte Eiweißablagerungen in der Vergangenheit auffällig oder durchlässig geworden sind, werden diese Antikörper auch nicht gegeben werden dürfen.
Das ist ja wirklich auch ein Problem, weil viele, viele unserer Patienten sind ja antikoaguliert, ne? Also nehmen starke Blutverdünner ein. Das wird ja wirklich schwierig sein dann mit der Zulassung. Also
Ja, es kommen jetzt gleich noch auf andere Probleme tatsächlich, warum das ein Problem wird, weil das wird nicht das einzige bleiben. Ein Problem, was ich aber sehe und was massiv meiner Ansicht nach ist, ist, dass wir bedenken müssen, dass so Sachen wie Vorhofflimmern, wo man ja eben diese orale Antikoagulation machen muss, eine Erkrankung des älteren Menschen in der Regel ist, also kommt meistens später im Leben. Wir werden immer älter. Alle 4 Jahre ist aktuell so ein Jahr, was wir dazu gewinnen. Und früher ist man ja, wie gesagt, mit 40 gestorben, so vor 200 Jahren. Da sind diese ganzen Erkrankungen natürlich gar nicht so aufgetreten. Und es gibt die Prognose, dass etwa ein Drittel von uns dement werden wird, wenn wir ins hohe Lebensalter kommen. Also keine schöne Aussicht diesbezüglich. Und wenn wir dieses hohe Lebensalter erreichen, werden wir halt auch andere Therapien brauchen, die damit interferieren, ne? Wie wir das gerade schon gesagt haben. Genau, die beiden Wirkstoffe würde ich jetzt nicht nennen, das finde ich jetzt nicht sehr relevant. Ich würde aber nochmal so ein bisschen die Pro und Kontras durchgehen, die hat auch Professor Diener so aufgeführt. Das Pro dieser Therapien wird es sein, dass die kognitiven Einschränkungen verzögert werden können, ohne dass die Krankheit kausal therapiert wird. Aber es werden Jahre mit Lebensgewinn am Horizont stehen, die man hat, wo man einfach noch nicht dement im Endstadium ist und noch teilhaben kann. Und was man jetzt einfach sieht, ist, dass wirklich massive Verminderungen dieser Eiweiße, die dadurch abtransportiert werden sollen, im Gehirn möglich sind, also der Amyloide und des Tau-Proteins. Und das ist wirklich eine tolle sozusagen Proof of Concept, ne? Also dass es sozusagen funktioniert. Und jetzt kommt das große Problem. Die Diagnostik ist schweineteuer, um das zu überwachen, ne? Da muss man PET-CTs machen, da werden kleine Radiomarker an Eiweiße gebunden und im Gehirn geguckt, wie die sich ablagern. Das Medikament ist schweineteuer. Und wir müssen es leider geben in sehr frühen Stadien der Erkrankung, weil sonst ist es nicht wirksam. Weil das Eiweiß abzutransportieren und die Nervenzellen sind trotzdem tot, dann bringt das alles nichts mehr. Und gerade in diesen frühen Stadien ist eben die Diagnostik teuer, um das zu erkennen. Aber wenn dann so eine Blutuntersuchung kommen würde, wäre das natürlich schön. Was glaubst du denn so, Pascal, ein Patient pro Jahr, wenn man die jetzt aktuell so ungefähr berechnen würde, mit, die brauchen ja intensivierte Arztkontakte für diese Infusionen, die werden PET-CTs brauchen. Was kostet so ein Therapiejahr?
Boah.
Rate mal.
30.000?
Es sind leider 100.000 Euro, die das aktuell kosten würde, wenn man das jetzt sozusagen machen wollen würde. Da muss man sich mal überlegen, es sind Leute im Frühstadium, wo man sich teilweise auch nicht sicher ist, ob es gerade schon eine Demenz ist. Ne? Man gibt das dann sozusagen prophylaktisch, bevor es richtig auftritt. Das heißt, es würden sehr, sehr viele Leute dafür in Frage kommen. Und das wird unser Gesundheitssystem mit Sicherheit nicht schaffen. Ne? Da wird sich ethisch zeigen später mal, wie das genau umgesetzt werden muss. Und das ist zum Glück nicht unser beider Aufgabe. Eine andere Sache ist auch für Neurologen eher interessant, dass jetzt sogenannte Antisense-Oligonukleotide in der Entwicklung sind gegen die Proteine bei der Alzheimer-Erkrankung. Das Konzept kennst du von diesen Antisense-Oligonukleotiden?
Da geht es doch darum, Gene auszuschalten, indem man quasi ein Nukleotid baut, was genau an dieses Gen andockt und das damit quasi ausschaltet.
Genau, also entweder so oder dass es halt diese Botenstoffe dann der DNA bindet und dann zum Abbau führt, richtig. Das Problem ist, es ist noch teurer als diese Therapie oben und die Entwicklung wird natürlich schön sein, um zu zeigen vom Konzept her, dass es funktioniert. Aber es muss halt auch, wie gesagt, immer alles bezahlbar bleiben. Damit wäre ich bei Demenzen am Ende und würde jetzt zur neurodegenerativen Erkrankung anderer Art kommen, spezieller auch der ALS. Es ist wichtig, dass wir jetzt ganz vorsichtig sind mit den Begrifflichkeiten, aber in der Medizin ist jetzt nochmal gezeigt worden, in Deutschland ist es wichtig, dass Euthanasie möglich wird bei unheilbaren Erkrankungen. Weil gerade wenn man eine ALS hat zum Beispiel, und das ist leider eine ja tödlich verlaufende Erkrankung, darüber hatten wir noch keine Folge, Pascal, oder? Hatten wir doch schon.
Ich glaube nicht, nein.
Nee, das wäre aber auch was man gut machen könnte. Und gerade wenn man solche Erkrankungen hat, dann ist das irgendwann klar, dass man da in ein kritisches Stadium kommt. Und viele Leute haben natürlich Angst davor und dann über das Recht, sich selber auch über sein eigenes Ende zu bestimmen, sollte es möglich werden, Euthanasie zu begehen. Und das ist eine Sache, die jetzt in der Studie eben dieses Jahr mal systematisch aufgearbeitet wurde.
Ich muss ja sagen, ich bin ja ich bin ja Niederländer, das habe ich hier noch nie im Podcast erwähnt. Und da ist es ja quasi seit Jahren erlaubt und gang und gäbe, dass es die sogenannte aktive Sterbehilfe gibt. Und ich finde, das ist einfach die ethisch sinnvolle Art. Ich weiß, in Deutschland hat das natürlich von der Geschichte her irgendwie mal so einen faden Beigeschmack, aber da geht es ja nicht darum, unliebsame Mitglieder der Gesellschaft sozusagen auszumerzen, sondern es geht halt einfach darum, die Patientenautonomie zu gewährleisten und nicht so wie ähnlich wie bei der beim Abort, ja, bei Abtreibung irgendwie verzweifelte Menschen in irgendeine kriminelle Situation zu bringen. Da sind wir als Ärzte, finde ich, gefordert, den Patienten dann zu helfen und einen begleiteten Suizid in diesen wenigen Fällen, die es da gibt, möglich machen zu können.
Ja, also sprichst mir da auch aus der Seele und da bin ich gespannt, das wird bestimmt in den nächsten Jahren kommen.
Ich bin mir da auch sicher.
Dann bei ALS ist noch gezeigt worden, dass Statine eine wahrscheinlich etwas stabilisierende Wirkung auf die Erkrankung haben, wenn man eine sogenannte SOD-1-Mutation hat, also SOD1-Mutation. Und das wurde besonders gezeigt für Lorastatin. Es gibt aber auch Hinweise, dass es bei Telmisartan und Sulfosalazin, was eben Substanzen sind, nicht aus dieser Statingruppe, eben auch dazu kommt. Wie das funktioniert, weiß man nicht. Dann gab es einen kurzen Wink zur Chorea Huntington. Da möchte ich nochmal an Pascals Folge verweisen, die wir jetzt vor wenigen Folgen released haben.
Der Veitstanz.
Genau, der Veitstanz, richtig. Es gibt jetzt ein Valbenazin und das kann die Symptome bei Chorea Huntington deutlich vermindern. Also diese Dyskinesien, also dass man seine Arme quasi unkontrolliert bewegt. Das Problem ist, das ist ein relativ kleines Molekül, soll im zentralen Nervensystem wirken und macht dort halt auch eben Nebenwirkungen. Die Patienten fühlen sich so ein bisschen ermüdet. Also das ist für spätere Stadien durchaus sinnvoll und sollte aber auch nicht zu spät eingesetzt werden. Der nächste Punkt war das Post-Covid-Syndrom. Also es gibt ganz umfassende Studien, die jetzt natürlich in der Zwischenzeit gemacht wurden mit so multimodalen, also verschiedensten Neuroimaging-Methoden, also dass man verschiedene Verfahren genutzt hat, um so ein Gesamtbild zu machen. Und es sind umfangreiche Testungen gemacht worden. Und man konnte zeigen, dass das Gehirn eine verminderte Konnektivität aufweist, also dass die Areale alle nicht so gut miteinander in Kontakt treten und arbeiten. Dies ist quasi so ein bisschen aus dem Takt geraten, könnte ich vielleicht so ein bisschen vereinfacht sagen. Was man auch sehen kann, ist, dass so eine leichte Verminderung der grauen Substanz auftritt. Das ist aber nicht durch Nervenzellverlust, so nimmt man an, sondern dadurch, dass die Nerven einfach so die Zusammenarbeit so ein bisschen einstellen und dadurch die Fortsätze der Nerven sich zurückgezogen haben und die durch viele Übungen dann wieder miteinander in Verbindung gebracht werden können. Ganz wichtig, und das wird jetzt alle Impfkritiker, die uns zuhören, ansprechen, es wurde eindeutig gezeigt, dass das nicht mit der Impfung korreliert, ob das auftritt. Also das können sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen entwickeln, diese Symptome und auch diese Konnektivitätsverluste und diese Abnahme der grauen Substanz. Das trifft beide Gruppen quasi gleichermaßen. Man muss auf der anderen Seite sagen, natürlich trifft es auch die, die geimpft sind, aber insgesamt natürlich seltener, weil deutlich mehr Leute, die infiziert sind, geimpft waren. Zusammenfassend, diese Erkrankung, also das Post-Covid-Syndrom existiert. Man sieht funktionelle Veränderungen und die liegen vor. Man nimmt doch deutlich an, weil es halt übertragbar ist auf diese Beobachtung bei anderen Infektionen, dass es reversibel ist und eben gezielt behandelt werden muss. Ganz konkret ist es nachgewiesen bei der Epstein-Barr-Virus-Infektion, der Zytomegalie-Virus-Infektion und bei einer schweren Grippe. Also da sind genau dieselben Beobachtungen gemacht worden. Und es fällt so ein bisschen in den Rahmen der psychosomatischen Behandlung, das zu beheben. Jetzt kommt etwas, das hat mich extrem interessiert. Da musste ich mich richtig zusammenreißen, mitzuhören, weil ich so gespannt war drauf, was er gerade sagt. Es ging nämlich um Epilepsie und Schlaf. Hattest du da schon mitbekommen, was da rausgekommen ist, Pascal? Wie das miteinander zusammenhängt, das ist ganz neu.
Nee, klär mich auch.
Und zwar war die Frage in einer Studie, gibt es Parameter für die Risikoerhöhung eines epileptischen Anfalls durch Schlaf? Ist ja für uns beide so als Neurologen in der Notaufnahme eine der ersten Sachen. Was war letzte Nacht? Ne? Waren sie viel feiern? Waren sie irgendwie, keine Ahnung, anders? Was war anders beim Schlaf? Ne? Das ist ja so einer der bekannten Trigger. Und was diese Studie gezeigt hat, die Schlafdauer ist egal. Also ob du kurz schläfst oder lang schläfst, ist wurscht. Das Große, worum es geht, ist, dass die Einschlafzeit und die Aufwachzeit so in etwa das Problem ist. Besonders die Aufwachzeiten morgens. Wenn die sich verändern, dann kommt es eben dazu, dass epileptische Anfälle auftreten und dann auch eher durch Wiederholte. Und das ist für die gutachterliche Fragestellung sehr wichtig, weil daraus ergibt sich, dass Patienten mit Epilepsie nicht im Schichtdienst arbeiten sollten. Also das wird für gutachterliche Tätigkeit ein wesentlicher Faktor sein und die werden sich dann auf diese Studie beziehen können.
Das habe ich aber tatsächlich auch schon öfters gehört. Ja. Also, ne, oder beziehungsweise das ist so allgemein Wissen mit diesem Schichtdienst, dass das, aber da geht es ja auch darum, dass dann der Schlafrhythmus generell so ein bisschen zerstört wird, was man ja bei Epileptikern vermeiden will, ne?
Ganz genau, aber es gab bisher keine belastbaren Daten dafür. Also jetzt ist eindeutig gezeigt werden, Einschlafzeit und Aufwachzeiten, also wie lange brauche ich sozusagen, bis ich einschlafe, wann wache ich auf, um das nochmal deutlich zu machen, das sind die Probleme und besonders eben die Veränderungen dieser. Es ist nochmal ganz klar gesagt worden und bitte für alle, die Epilepsie-Medikamente einnehmen und Valproinsäure einnehmen als Frau, bitte nicht im gebärfähigen Alter, nochmal mit ganz großem Ausrufezeichen, nur nach ganz strenger Indikationsstellung, wenn es keine bessere Alternative gibt und dann nach reiflicher Aufklärung und guter Verhütung, denn es macht Fehlbildungen des Kindes, schwerste Fehlbildungen und ist lange genug ignoriert worden und darf nicht mehr ignoriert werden. Das nächste, was dann beobachtet wurde, ist bei Kindern wieder, dass das Levetiracetam, also Keppra, bei Kindern ein erhöhtes Risiko für Angsterkrankungen zur Folge hat. Moderne Antiepileptika, wie eben aber auch Levetiracetam und Lamotrigin, hatten aber keine Einschränkung der Kognition. Also das macht nicht dumm, wenn man antiepileptische Medikamente in der Kindheit einnimmt. Ganz im Gegenteil, es schützt vor übermäßig vielen Krampfanfällen, die selber ein Risikofaktor für Intelligenzminderungen sind. Jetzt schwenken wir unseren Blick auf die Intensivstation und da fand ich eine Sache interessant. Es gibt ja das Haloperidol. Und das ist so etwas, wo ja viele Leute immer Angst hatten, das einzusetzen. Ne, Pascal, ist doch, also wo ich mit dir angefangen hatte, ganz am Anfang, haben wir es noch gemacht. Und das ist dann aber total aus der Mode geraten, sage ich mal. Ja. Ne? Erinnerst du dich noch?
Wegen den Herzrhythmusstörungen, meinst du?
Genau. Und die gebrauchsanweisungskonforme Verabreichung von Haloperidol hat keine negativen Auswirkungen auf die Behandlung. Und es ist sicher einzusetzen. Also man kann es weiterhin geben, man sollte es nur eben nicht intravenös verabreichen. Fand ich wichtig und wenn ich kann jetzt aus der Psychiatrie raus sagen, es ist ein sehr gut wirksames Medikament im Delir. Das nächste war das Subduralhämatom, also ein blauer Fleck, wenn man so möchte, wobei das sehr vereinfacht ist. Ich würde es eher eine intrakranielle Blutung nennen, also eine Blutung innerhalb der Schädelknochen. Also beim Subduralhämatom wurde sich die Frage gestellt, was ist besser, die Kraniektomie oder die Kraniotomie? Pascal, willst du vielleicht mal kurz erklären, was das eine und was das andere ist?
Bei der Kraniotomie, da macht man ein Loch sozusagen in den Schädel, während man bei der Kraniektomie ein Stück des Schädels mal vorübergehend komplett entfernt.
Genau, das wird dann eingefroren und kann dann reimplantiert werden zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es denn überhaupt erwünscht ist. Es gibt dann auch so Kunstschädelknochen, die eingesetzt werden können, aber das ist jetzt vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Jedenfalls wurde gefragt, was ist jetzt besser, nur ein Loch bohren oder Schädelplatte rausnehmen und es ist egal, beides ist gleich gut. Das, was wichtig ist, die Kraniektomie, also die Entfernung des Schädelknochens, führt zu mehr Wundheilungsstörungen, weil einfach ein größerer Defekt da ist. Und die Kraniotomie, also das nur ein Löchlein bohren, führt zu häufigeren Revisionsoperationen. Aber das Outcome am Ende ist gleich. Also beide Patienten kommen am Ende gleich gut von der Intensivstation wieder weg. Und das ist wichtig. Also es geht so ein bisschen um dann das Gusto des Patienten, wenn er da was zu sagen kann, und um die Erfahrung des Operateurs, mit welchem Verfahren er sich wohler fühlt. Das nächste, was ich super interessant fand, es gibt jetzt beim traumatischen spinalen Querschnitt, also durch eine Verletzung aufgetretenes Querschnittssyndrom, das heißt, die Nerven leiten nicht mehr durch das Rückenmark oder teilweise nicht mehr durch das Rückenmark und man ist querschnittsgelähmt, das Wort dürfte bekannt sein. Da gibt es jetzt ein Medikament, was aktuell in der Forschung ist, was diese Nervenaussprossungen bei der Wiederverbindung dieser Teile begünstigen kann. Und das finde ich relativ interessant. Wäre ja vielleicht dann auch mal interessant, das in Zukunft zu gucken, ob das vielleicht für Schlaganfallpatienten nutzbar wird.
Oder halt für Patienten, die Nervenschädigungen hatten, ne? Also auch periphere Nerven gibt es ja auch nach einem Unfall oder operativ und solche Dinge.
Genau.
Finde ich eigentlich auch interessant, ob das da auch wirkt.
Genau, also der Querschnitt ist ja das Hauptproblem, dass man da irgendwie gar nichts machen kann zum aktuellen Zeitpunkt. Und wenn da so ein bisschen sich zeigt, dass das funktioniert, dann kann man das auch vielleicht auf andere Erkrankungen übertragen. Wir schwenken rüber auf die Multiple Sklerose. Wir haben ja da die Biomarker, die Neurofilamente sind schon vom letzten Jahr bekannt als so ein unspezifischer Zeiger dafür, dass irgendwie was passiert im Gehirn oder im peripheren Nervensystem. Das ist leider nicht spezifisch, aber man könnte das als Verlaufsmarker nutzen. Interessant ist aber, dass jetzt eine Studie gezeigt hat, dass das GFAP-Protein, GFAP, sich so ein bisschen wahrscheinlich zum Biomarker für die Progression entwickeln wird. Also das zeigt sozusagen an, wird eine Progredienz in der Erkrankung auftreten oder ist ein stabiler Stand zu sehen. Das ist aber noch am Anfang und wird jetzt in den nächsten Jahren, wie du ja weißt, also das war auf der DGN jetzt das Ding, Biomarker zu entwickeln für neurologische Erkrankungen. Bei der multiplen Sklerose ist nochmal geguckt worden, kann man es gut absetzen, und letztendlich muss man sagen, die Medikamente müssen wahrscheinlich sehr lange fortgesetzt werden, da nach Absetzen in einer Absetzstudie Symptome aufgetreten sind, und man möchte ja heutzutage einfach gar keine Entzündung mehr bei einer multiplen Sklerose haben. Warum das so ist, wird Pascal euch in einer Spezialfolge zur multiplen Sklerose sagen, weil das ist jetzt zu komplex an dieser Stelle. Stammzelltransplantation wurden nochmal untersucht bei einer therapierefraktären sekundärprogredienten multiplen Sklerose, also wenn eine multiple Sklerose, nachdem sie am Anfang schubweise verläuft, irgendwann übergeht in ein Stadium, wo eine Dauerentzündung sozusagen da ist. Dann wurde geguckt, kann eine Stammzelltransplantation hier helfen? Und es wurde gezeigt, dass es genauso wirksam ist wie Ocrelizumab. Ocrelizumab ist ein Antikörper, der das Immunsystem runterfährt. Ähnlich wie Rituximab, was vielleicht manche kennen dürften vom Wort her, ist jetzt aber schon sehr speziell und sollten wir in der eigenen Folge nochmal thematisieren. Für MS-Patienten ist es aber interessant zu wissen, dass die Stammzelltransplantation besser ist als Natalizumab, das Tysabri, und daher eine bessere Alternative darstellt, wenn es zu einer Behinderungsprogression kommt. Und es ist halt eindeutig wirksamer als zum Beispiel Fingolimod, das Gilenya. Die Covid-19-Impfung bei multiplen Sklerose wurde jetzt nochmal retroperspektiv untersucht und es gibt kein erhöhtes Risiko für Schubaktivität. Also die Impfung ist bei Patienten mit multiplen Sklerosen sicher anzuwenden. Es gibt keine Sicherheitssignale. Beim radiologisch isolierten Syndrom, das bedeutet, dass man eine MS sozusagen als Zufallsbefund im MRT findet, wenn man eigentlich nach Kopfschmerzursachen gesucht hat. Da hat sich jetzt gezeigt, dass letztendlich auch Medikamente das Auftreten eines ersten Schubs von multiplen Sklerose vermindern können und nicht nur Copaxone, was bisher bekannt war. Aber das wird dann in Zulassungsstudien wahrscheinlich nächstes Jahr mehr berichtet werden. Dann wurde nochmal untersucht, ob Biosimilars so gut sind wie das Original, also Substanzen, die das Originalsubstanz nachahmen, also nachgebaut sind. Und da wurde geschaut, passiert genau das Gleiche, nämlich die Entzündung wird gleich gut gehemmt. Und die Antwort ist ja. Also Biosimilars sind genauso gut wie die Originalstoffe. Bei der NMOSD, einer anderen Form der multiplen Sklerose, also nicht direkt vergleichbar, aber gehört zu dieser Gruppe der entzündlichen Nervenerkrankungen, wurde geguckt, ob man das Aquapurin 4, das ist der Antikörper, der da auffällig ist und zu dieser Diagnose eben führen kann, regelmäßig kontrolliert werden sollte. Und die Antikörper sinken unter Therapie ab. Es wurde gezeigt, wenn die nicht absinken, ist das leider ein schlechterer Marker für die Prognose. Also die Behinderung wird wahrscheinlich eher kommen und die Schübe werden eher da bleiben. Insofern könnte das schon interessant sein, die Aquapurin-4-Antikörper bei einer NMOSD zu verlaufskontrollieren. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Therapieoptionen an dieser Stelle auch stark zugenommen haben und hierunter so gut wie keine neuen Schübe mehr auftreten. Deshalb hat das Ganze auch sozusagen eine Relevanz und ist nicht nur zur Verunsicherung da. Jetzt komme ich zu meinem Leckerbissen. Der fällt unter den Bereich der Bewegungsstörung, wo auch Parkinson zugehört. Pascal, ich hatte dir das, glaube ich, mal irgendwann am Rande schon mal erzählt mit den USA, mit dieser Studie. Erinnerst du dich noch?
Boah, du redest so viel, wenn der Tag lang ist.
Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann kann ich es dir jetzt nochmal neu erzählen, dann erzähle ich, dann ist es nicht so langweilig für dich. Und zwar hat man ja letztes Jahr nachweisen können, dass eine Infektion mit Epstein-Barr-Virus in der Entstehung der multiplen Sklerose eine wichtige Rolle spielt. Und das hat man bei Beobachtungen des US-Militärs gemacht. Da werden die Leute regelmäßig untersucht und deshalb hat man da relativ viele Daten zu denen. Und man hat zwei Standorte des Militärs in den USA beobachtet. Einer in einer Landwirtschaftsregion, ländlich, und einer in einer städtischen Region, wo keine Landwirtschaft in der Umgebung ist. Und in der Nachbeobachtung gab es in der ländlichen Region 270 Parkinson-Fälle und in der Region in der Stadt 160 Fälle. Man weiß jetzt nicht so ganz genau, ob diese 159 Patienten auch irgendwann mal ländlich gelebt haben, aber letztendlich ist es wirklich viel mehr Fälle in dieser ländlichen Region. Und da fragt man sich so erstmal, das ist ja gar nicht so viel mehr, 159 versus 270, aber das bedeutet 70% erhöhtes Risiko an einer Parkinson-Erkrankung zu Erkrankung, wenn man in einer lösungsmittelhaltigen Region lebt. Also Lösungsmittel sind eben in diesen ganzen Düngemitteln mit drin, gelangen ins Grundwasser und werden dann leider beim Trinken aufgenommen. Und Pascal, ist dir Tiefenwasser zufällig ein Begriff?
Ja, jein. Also ich habe das den Begriff schon mal gehört. Ich glaube, das ist halt nicht das Grundwasser an sich. Oder es vielleicht gehört zum
Nee, es
Grundwasser,
ist
aber ist
schon richtig. Also
noch
sagst
tiefer
genau.
quasi zu finden als das Grundwasser. Das wird nicht standardmäßig, glaube ich, abgepumpt, ne?
Genau, also das Tiefenwasser ist tatsächlich das, was relativ schwer zu fördern ist und dann auch einen gewissen Preis hat. Das ist das sogenannte Tafelwasser, was wir an den Tischen dann gereicht kriegen. Und das Leitungswasser ist eben etwas, das ist ganz flach, ne? Das ist sozusagen von den Flüssen gespeist. Also das ist wirklich nicht tief. Und das ist auch das, was über die Klärwerke und sowas verwendet wird, um unser Leitungswasser aufzufüllen. Und das hat halt eben diese ganzen Sachen drin gelöst, wie Medikamente von anderen Leuten. Man kann ja zum Beispiel an dem Leitungswasser sehen, wie viel Drogen in der Stadt konsumiert werden. Medikamentenspuren gehen aber auch in die Zuleitung zu den Haushalten wieder rein und eben auch die ganzen Lösungsmittel. Und das passiert beim tiefen Wasser nicht. Das dauert teilweise 600 Jahre, bis das da ankommt. Das heißt, da werden so 10 Generationen nach uns dann danken, die kommen quasi gar nicht mehr weg, diesem Problem. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, man sollte sich wieder Flaschenwasser kaufen durch Leitungswasser. Ich trinke sehr gerne Leitungswasser, aber es ist nicht uninteressant zu wissen. Also, ländliches Leben kann auch ungesund sein. Das ist die Quintessenz dieser Studie. Eine Biomarkererhöhung im Speichel konnte jetzt gezeigt werden. Das fand ich auch ganz interessant, denn alle Proteine des Nervensystems sind zu einem festen Prozentsatz im Serum und in anderen Körperflüssigkeiten wie eben dem, also Serum ist das Blut, aber auch im Speichel, theoretisch sogar im Sperma nachweisbar. Und darüber kann man sozusagen, weil man diesen Quotienten kennt, berechnen, wie viel von diesem Protein im zentralen Nervensystem ist. Und eben eine Entwicklung ist aktuell im Speichel, die Marker für Parkinson eben zu erkennen, um auch hier wieder früh diagnostizieren zu können und hoffentlich früh therapieren zu können, besonders wenn dann irgendwann mal kausale Therapien zur Verfügung stehen.
Ja, das ist sehr interessant.
Eine wichtige Sache ist noch, die ich erwähnen möchte, noch mal kurz zum Punkt oben mit dem Leitungswasser. Ich hatte dir mal schon erzählt von dieser Aszensionstheorie, dass bei Patienten, die Parkinson im Frühstadium haben, versterben und obduziert werden, eigentlich immer der Nervus vagus, also der Nerv zum Darmsystem, oder der Nervus olfactorius, also der, der zur Nase läuft, betroffen sein müssen, ne? Sonst gibt es die Erkrankung nicht. Und das spricht halt auch dafür, dass irgendwie irgendwas aufgenommen wird im Darmsystem oder über die Nase, was diese Erkrankung auslöst. Deshalb ist das nochmal umso interessanter, dass man jetzt weiß, dass so lösungsmittelhaltige Regionen, landwirtschaftlich düngende Regionen eben ein erhöhtes Risiko birgen.
Also wenn man so durch die Gegend fährt und Dünger riecht im Auto, man kennt es, dann sofort
Ich glaube,
auf.
Kuhdung ist aber explizit nicht darunter gefasst. Weil dann sind wir auch jetzt schon am Arsch, weil die 600 Jahre, wo man Kuhdung noch als Dünger benutzt hat, natürlich inzwischen auch im Grundwasser angekommen
Das
sind.
stimmt
Es geht schon
natürlich.
um diese lösungsmittelhaltigen, hochindustriell chemisch gefertigten Düngemittel. Ein weiterer Fakt ist, dass Patienten, die rauchen, seltener Parkinson haben. Und jetzt könnte man natürlich daraus schließen, gut, ich fange an zu rauchen. Das eine Problem ist, ein Nikotinpflaster hilft leider nicht. Also Nikotin ist nicht die Substanz, die da schützend wirkt. Das wird interessant werden, da zu gucken, was das sein könnte. Das Problem ist, die Risiken durchs Rauchen Krebs zu entwickeln sind höher als der positive Effekt, seltener Parkinson zu bekommen. Also leider keine Alternative und keine Möglichkeit, seinen Parkinson zu verhindern.
Ja gut, ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, ne? Also Rauchen hemmt ja die Aktivität von diesen Cilien, die den Schleim da transportieren im Nasenrachenbereich. Und wenn das irgendwie über die Nase aufgenommen wird, kann man sich ja vorstellen, dass wenn da immer Schleim drauf liegt, auf dem Olfaktorius, dass der vielleicht einfach ein bisschen in Anführungszeichen geschützt wird von was auch immer man da aufnimmt
Ja, eine
beim
Barriere quasi
Parkinson.
bildet, ne?
Genau, also die dann auch Krebs machen kann in dem Bereich, ne? Das ist ja auch so. Aber halt eben auch die Funktion erfüllt, dass dort wahrscheinlich weniger irgendwie ankommt. Ist auf jeden Fall ganz interessant, aber ich denke, man ist da so ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich nicht Herr Diener bin und nicht ständig Studien einschätze, wahrscheinlich auf dem Irrweg zu glauben, man kann dann irgendwann aus der Tabakpflanze irgendeinen Stoff gewinnen, der dann isoliert gegen Parkinson schützt. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist es wirklich das Rauchen an sich, was sich da irgendwie breit macht.
Ja, was die Schleimhaut reizt eben und Schleim produziert, genau. Gibt ja nicht umsonst den Raucherhusten, weil halt eben Sekrete gebildet werden, um das eigentlich loszuwerden, was wir dir antun. Ich hatte ja gesagt, Simvastatin bzw. Statine weiter im Vorhinein schützen vor so einer degenerativen Erkrankung wie der ALS. Bei Parkinson ist das aber leider nicht der Fall. Also Statine gegen die Progression von Parkinson, also neuroprotektiv einzunehmen, funktioniert nicht. Man weiß, dass im Rahmen der Parkinson-Erkrankung auch Eisenablagerungen im Gehirn ein Problem sind, also besonders in der Substantia nigra. Und man konnte Deferibron geben. Das ist ein Mittel, was dieses Eisen rauszieht aus dem Körper. Und man hatte eben gehofft, dass diese Eisenablagerungen irgendwie mit in dem Krankheitsprozess eine Rolle spielen und vielleicht reizen, Nerven töten. Ist aber leider nicht der Fall. Also wenn man diesen Eisenentzug macht, hat man sogar einen negativen Effekt. Und dann nimmt man wahrscheinlich an, dass irgendwas über das dopaminerge System, also die L-Dopa-Mangelzustände, da verstärkt werden. Man weiß aber nicht genau, warum. Helfen tut es leider nicht. Es gibt eine relativ neue Behandlungsmöglichkeit für den Tremor, den fokussierten Ultraschall. Dabei werden durch Ultraschallwellen aus verschiedenen Richtungen gewisse Areale des Gehirns verödet, kann man sagen. Und dann kann halt, wenn man genau weiß, wo man hinzielen muss, und das weiß man eben, die Region ausgeschaltet werden, die einen Tremor, also das Zittern der Extremitäten stark beeinflusst und halt auch eben viel Lebensqualitätseinschränkungen macht. Also die Patienten können ja irgendwann schlecht trinken, schlecht essen. Das Problem ist die Nebenwirkungen. Es kann zu einem undeutlichen Sprechen und auch Gangstörungen kommen, teilweise auch zu Sehstörungen. Das ist aber meistens alles vorübergehend. Und ich habe einmal für euch rausgesucht, weil ich das interessant fand, wie das funktioniert. Also das wird in deutschen Zentren nur gemacht. Müsste man sich dann informieren, wo das ist. Die zu behandelnde Person wird dann eben ins MRT gelegt und unter Sicht- und Temperaturkontrolle im MRT werden dann so Ultraschallwellen in einem eben wenige Millimeter großen Hirnbereich fokussiert, ganz punktgenau gebündelt und dort dann eben in Wärme umgewandelt. Also so eine Welle kann ja eben Sachen erhitzen, das ist das, was wir aus der Mikrowelle zum Beispiel kennen und das macht man sich dann an dieser Stelle zunutze. Und es kommt halt dann eben, wie ich das sagte, eingangs zur Verödung kleiner Hirnareale und das umliegende Gewebe, der umliegende Bereich, der halt nicht in diesem Fokus, wo sich die ganzen Strahlen überlagern, liegt, bleibt halt davon eben unberührt. Ein nächstes Thema war die Migräne. Eine neue Meta-Analyse hat die Substanzen von letztem Jahr, die ich da angekündigt hatte, also die Ditane und die Gepanten eben miteinander verglichen und eben geschaut, was sollte man geben. Und Lasmiditan ist unter den Ditanen zuerst zu benutzen, weil es am wirksamsten zu sein scheint. Also wenn man quasi Triptane nicht verträgt, erst dann sollten Ditane genutzt werden, weil sie nicht ganz so gut wirksam sind wie die Triptane leider. Aber dann sollte Lasmiditan gegeben werden. Und das große Problem ist, dass Lasmiditan müde macht. Das ist ein Small Molecule, das heißt, das kann ins Gehirn gehen, dort leider, also nicht nur an die Hirngefäße wie die Triptane, sondern kann eben auch ins Gehirn gehen und dort Konzentrationsstörungen und Müdigkeit machen. Und das große Problem ist, nach der Einnahme darf man 8 Stunden kein Auto fahren und keine Maschinen bedienen. Und ja, das ist problematisch, weil eigentlich sollen die Leute ja durch das Medikament wieder teilnehmen, dürfen es dann aber zum Beispiel in diesen Fällen nicht. Lasmiditan, also das wirksamste der Ditane, wurde mit den Gepanten verglichen und ist wirksamer als die Gepanten. Das heißt, Gepanten sind noch eine schwächere Methode. Das heißt, wir wissen jetzt letztendlich, Triptane sind stärker als Ditane, sind stärker als Gepanten. Und Gepanten sind auch nochmal direkt verglichen worden mit den Triptanen und sind eben unterlegen.
Darf ich mal was richtig Disqualifizierendes sagen dazu? Bitte. Kennst du noch den Maulwurfen?
Maulwurfen, nee.
Diesen komischen Comedian mit dem Maulwurf, der diesen Sprachfehler hatte.
Ja, doch, sag mir was.
Auf jeden Fall, der hat doch immer irgendwie, ich weiß nicht mehr, Rapunzel.
Rapunzel, lass einen harten Garten.
Ja, genau das. Und irgendwie muss ich bei den Gepanten immer daran denken. Also, wenn diese Pharmafirma uns jetzt zuhört, ne, die sollten unbedingt diesen Typen suchen, dass der Werbung für die macht.
Dann wurde ja letztes Jahr schon gesagt, so dass man sich überlegt, wann sollte man mit diesen Antikörpern gegen Migräne, die ja jetzt inzwischen wirklich viel benutzt werden, eine Pause machen, weil die sind teuer, Migränen werden auch teilweise besser, dadurch, dass diese chronischen Entzündungsprozesse weggehen. Und letztendlich hat man jetzt festgelegt, dass bei einer schweren chronischen Migräne mindestens 18 Monate therapiert werden sollte, also 1,5 Jahre. nach 12 Monaten bei einer anderen gearteten, also leichter gearteten Migräne eine Pause gemacht werden muss. Und das liegt aber letztendlich an der Zulassung, nicht weil man das eigentlich möchte, weil es hat sich letztendlich gezeigt, dass man danach meistens weiter behandeln muss. Und eine sehr interessante Sache, in Ländern, wo diese Antikörper ohne Einschränkung gegeben werden dürfen, also wo man nicht vorher 2 andere Substanzen probiert haben muss, wo man nicht zig Anträge schreiben muss, sagen wir jetzt mal ganz vereinfacht, da ist das inzwischen die einzige Prophylaxe. Also die gibt es die ganzen anderen Sachen nicht mehr. Und das finde ich echt beeindruckend. Also das ist das erste Medikament, was bei Migräne spezifisch zur Prophylaxe entwickelt wurde, nur für die Migräne, und hat sich auch gezeigt, ist notwendig und hat sich auch durchgesetzt, wenn es die Chance hatte. Wichtig wird es jetzt werden, bei gepannten Langzeitdaten zu erheben. Es gibt nämlich einige Erkrankungen, wo das CGRP, was da ja attackiert werden, ein wichtiger Baustein sind, um die Erkrankung nicht zu schwer werden zu lassen. Hast du das eigentlich auch schon mal gehört? Mir war das nicht so bewusst.
Ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich mit diesen Sachen noch nicht so extrem beschäftigt habe, weil ich finde, gerade wenn man so im Krankenhaus arbeitet und nicht regelmäßig Kopfschmerzpatienten sieht, dann ist es wirklich recht selten, ne? Dass man also solche Langzeitmedikamente wirklich ansetzt das erste Mal.
Nee, es ist eigentlich sogar überhaupt nicht der Fall. Also es ist eher, dass man es empfiehlt, ne? Aber was halt sehr interessant ist und vielleicht auch für dich als Krankenhausarzt und mich als Krankenhausarzt wichtig ist, ist darauf zu achten, sollte dieser Patient das kriegen, weil das, finde ich, ist eben das. Im Krankenhaus sollte man auf dem neuesten Stand sein, sollte man natürlich auch als ambulanter Neurologe, das will ich überhaupt nicht damit sagen. Aber gerade von einem Krankenhausarzt wird es erwartet, dass man on top ist sozusagen. Ist ja sozusagen die letzte Instanz, wo man hingehen kann. Und wird wichtig sein, Langzeitdaten bei Morbus Renault, bei der COPD und bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu erheben, weil bei allen drei Erkrankungen spielt CGRP eine wichtige Rolle in der Durchblutungsregulation. Und wir fischen das CRGP ja weg mit den Antikörpern, und dann könnten wir sozusagen die Durchblutungssituation bei diesen Patienten verschlechtern. Und das war mir nicht bewusst und finde ich sehr wichtig zu wissen. Eine Wirksamkeit ist bisher nicht getestet, nämlich die Wirksamkeit gegen Botulinumtoxine. Und da ist ja, wie gesagt, das Botox zuerst zu nennen, weil das eben bei der Migräne die Zulassung hat zur Prophylaxe. Das finde ich auch sehr interessant und wäre billiger. Gepanten wollte ich nochmal sagen, das ist ja die schlechtest wirksame von den drei Gruppen, aber mit Sicherheit immer noch hat es eine wichtige Rolle, wenn man nichts anderes nehmen kann. Aber das Problem ist, dass die Gepanten wohl unsäglich teuer sind und wahrscheinlich in Europa deshalb auch gar nicht zugelassen werden. Weil eben man sagt, gibt viel bessere Substanzen, machen wir nicht. Sagt dir Parcap etwas, Pascal?
Ja, ich meine, das ist doch auch eins von diesen Molekülen bei Migräne, oder?
Sehr gut, und ich muss sagen, in den Vorlesungen habe ich es ehrlicherweise noch nie gehört gehabt, bin jetzt aber sehr getriggert, dass ich es noch nicht kannte und finde es sehr interessant. Und zwar ist Parcap sozusagen ein neuer Wirkmechanismus für Antikörper, der jetzt entwickelt wird. Denn es gibt ja einige Patienten, die leider von CGRP-Antikörpern nicht profitieren. Und man weiß aus Untersuchungen, dass wenn man einem Patienten Parcap spritzt, der eine Migräneattacke kriegen wird. Also wenn er Migränepatient ist, sonst kriegt er sie nicht. Und das wird jetzt eben untersucht. Jetzt wird auch ein Antikörper gegen das Parcap gespritzt, und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann weiteren Menschen geholfen wird, relativ groß. Damit lasse ich den Punkt Migräne hinter mir, komme zu den neuromuskulären Erkrankungen, also alle Erkrankungen, wo Nervensignale auf den Muskel übertragen werden und gestört sind. Da bleibe ich jetzt wirklich ganz kurz und oberflächlich. Das ist auch wahrscheinlich nur für Neurologen interessant. Aber es gibt ja diese intravenösen Immunglobuline, die man geben kann. Da gibt es 2 Sachen zu wissen. Man hat jetzt bewiesen, dass das auch bei der Dermatomyositis wirksam ist. Was das ist, vielleicht in einer eigenen Folge. Und wichtig ist, wenn man diese intravenösen Immunglobuline eben bekommt und eine Lungenembolie in der Vergangenheit hatte, muss während der Infusion antikoaguliert werden. Bei Schwindel hat man untersucht, welche Lagerung wahrscheinlich die beste ist, und man hat herausgefunden, dass wenn es richtig durchgeführt wird und der Patient es auch am besten selber durchführen kann, das Semont-Plus-Manöver das beste ist. Da wollte ich euch mal einen Link unten in die Shownotes packen, wenn ich es nicht vergesse.
Für mich auch. Für meine Patienten. Ich würde das gerne, bitte einen Link, wo genau so ein Blatt ist. Einmal für rechts, einmal für links.
Das kann ich machen.
Für die ZNA, weil die aktuellen Bogen bei uns in der ZNA, die sind alle von mir.
Ach so, witzig. Und, die Frau Lonnemann hatte doch ein ganz tolles Buch erarbeitet, wo die alle drin sind, oder?
Genau, ich meine, das sind auch alle, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall die
Dieses Buch war einfach nur direkt vergriffen und wurde nachgedruckt.
Die habe ich irgendwann mal da ausgedruckt und reingetan als Kopiervorlage und die werden jetzt immer noch benutzt und ich mag die eigentlich ganz gerne, aber wenn Semon Plus besser ist, dann bin ich sofort dabei, das auch anzuwenden.
Gut, nach meiner kurzen Pause, die ich jetzt rausgeschnitten habe, geht's weiter mit den letzten Punkten. Keine Sorge, es ist gleich vorbei. Noch 2,5 Punkte, sage ich mal. Der nächste Punkt ist Schmerztherapie. Es wurde unterschieden beim Bandscheibenvorfall, ob es besser ist, von vorne den Zugriff zu machen oder von hinten, also vom Rücken aus oder von der Vorderseite des Körpers aus, je nachdem welche Höhe. Und es wurde gezeigt, dass es beides gleich gut ist. Es geht nur darum, wie gut der Operateur seine Methode kann. Was ich super interessant fand, Opiate sind bei akuten, also ja, plötzlich aufgetreten Lendenwirbelsäulenschmerzen oder Halswirbelsäulenschmerzen, wo halt am häufigsten diese Beschwerden auftreten, nicht wirksamer als Placebo.
Oh.
Jetzt tritt mich aber ein Pferd, habe ich gedacht. Das hätte ich ja überhaupt nicht gedacht. Das ist ja sozusagen das Erste, was ich gedacht hätte, was man dann gibt, wenn das Erste nicht wirkt. Aber ist tatsächlich nicht der Fall. Was sollte man bei chronischen Rückenschmerzen machen, wenn man einen Patienten damit hat? Man sollte, wenn natürlich ausgeschlossen ist, dass da ein Bandscheibenvorfall liegt oder eine hochgradige Verengung des Nervenwasserkanals, also es sollte schon was Chronisches sein, also wo man alles ausgeschlossen hat, was Schlimmes, aber die Beschwerden sind noch da, Verhaltenstherapie machen. Also Psychotherapie hilft gegen chronische Rückenschmerzen. Und als letzter Punkt, was ich noch interessant fand, das wird jetzt eher für die Leute mit diabetischer Polyneuropathie interessant werden, also der Nervenkabelerkrankung im Rahmen von einer Diabeteserkrankung. Da wurde nochmal ganz eindeutig gezeigt, dass Pregabalin wahrscheinlich die bestwirksamste Substanz unter den ganzen nicht so gut wirksamen Substanzen ist. Und in dem Fall wurde es gegen die Alpha-Liponsäure getestet. Und insofern gerne Pregabalin einnehmen und geben, wenn jemand eine diabetische Polyneuropathie mit entsprechenden Beschwerden hat. Also, kommen wir nochmal zum Punkt Schlaganfall. Eine Gewichtsreduktion durch GLP-1-Antagonisten, das Semaglutid, was ja jetzt auch als Abnehmpräparat zugelassen wurde. Wegovy heißt das, glaube ich, oder?
Genau, Wegovy oder halt Ozempic, wenn es bei Diabetes sein soll.
Genau, bei Ozempic ist das, was man bei Diabetes Typ 2 geben kann, wenn die Leute sehr dick sind, weil ja das Abnehmen wichtig ist in der Verbesserung, da könnt ihr nochmal in die Diabetes-Folge reinhören, wann ihr da weitere Infos zu haben möchtet. Und wie gesagt, dass die Gewichtsreduktion durch diese GLP-1-Antagonisten vermindert das Risiko für vaskuläre Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, um 20%. Und das finde ich echt eine hohe Zahl tatsächlich und sehr interessant. Und die Konsequenz daraus ist es, dass bei Patienten, die adipös sind, zur Sekundärprophylaxe benutzt werden sollte, also um einen Rückfall, ein erneutes Ereignis zu verhindern. Aber vielleicht auch primärprophylaktisch eingewendet werden könnte, wenn Leute zum Beispiel Risikofaktoren haben für ein vaskuläres Ereignis, wie positive Familienanamnese, sag ich jetzt mal, das ist jetzt nicht aus den Vorträgen, oder schon mal im Nachweis von Gefäßverkalkungen, sehr hohe BMIs, ne? Da kann ich mir vorstellen, dass das auch primärprophylaktisch verordnet werden könnte. Ist leider nur sehr teuer.
Ja, man muss sich auch mal überlegen, was das bedeutet. Also so teuer ist es gar nicht. Ich glaube, also jetzt bei Ozempic, ich habe so ungefähr einen Preis von so 150, 200 Euro Therapiekosten pro Monat im Kopf.
Ich glaube, das ist pro Woche tatsächlich. Ich hatte jetzt nämlich mal nachgeschaut, dass Wegovy musst du halt aufdosieren, also die kleine Dosis, mit der du startest, kostet irgendwie schon 170 Euro in der Woche.
Ja, ja, aber das ist die Dosis für den ganzen Monat immer.
Ach so, dann ist das die Durchstechflasche oder was?
Pro Spritze, genau. Nee, das ist so ein Fertigpen, da sind vier Dosen drinne und du ziehst den quasi einmal pro Woche auf und spritzt dir das. Und der eine Pen kostet so 170 Euro bei Wegovy. Das reicht dann immer für einen Monat.
Okay, ja, das ist natürlich gut, also dann...
Das ist gar nicht so teuer dann und man muss aber mal überlegen...
Ja, vor allem, da spart man ja an Essen dann.
Richtig, aber man muss auch mal überlegen, das ist ja krass, was da erfunden wurde und ich glaube, da wird eine ganze Reihe an Sachen jetzt auf uns zukommen, die müssen ihre Produktionskapazitäten enorm erhöhen, wenn man sich mal überlegt, was für einen Durchsatz eine große Stroke-Unit hat, ja, also wie viele Patienten einfach Schlaganfälle erleiden in Deutschland, das sind ja Hunderte, Tausende, ne? Und wie viele davon haben einen erhöhten BMI und wie viele kommen dann wirklich dafür in Frage. Das sind immer noch eine riesige Menge. Das heißt, da werden wir also einen Haufen Patienten haben, die für ein ganz neues Medikament in Frage kommen. Sehr, sehr spannend, diese Entwicklung. Wirklich sehr, sehr spannend. Also auch, weil viele, denke ich, viele Ereignisse, egal ob Herzinfarkte oder Schlaganfälle, wahrscheinlich verhindert werden können in Zukunft, dadurch, dass die Leute eben dieses Medikament bekommen.
Nur das Problem. Ja, stimmt. Und Demenzen, richtig. Du hast vollkommen recht, hatte ich ja eingangs erwähnt. Das große Problem ist nur, was ich daran sehe, ist, dass wenn du es absetzt, ja der Jojo-Effekt kommt. Also es ist halt nicht so, dass du da irgendwie verhaltenstherapeutisch auch eine Änderung durch hast. Natürlich, der Magen wird vorübergehend kleiner, aber eine Abnahme, sagen wir mal, aus dem eigenen Willen heraus, ist nachhaltiger. Und das zweite Problem ist, dass ja durchaus Nebenwirkungen auftreten können. Und bei Patienten, wo Nebenwirkungen sozusagen vorher schon da waren, also wenn jemand zum Beispiel chronische Bauchspeicheldrüsenentzündungen hat, dann macht das ganz, 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 ganz selten Bauchspeicheldrüsenentzündungen, die ja tatsächlich auch fatal, also tödlich verlaufen können. Dann kommen die aber alle kategorisch nicht in Frage. Und es ist bei Diabetikern gar nicht so selten, dass die Bauchspeicheldrüsenentzündungen irgendwann hatten. Ne? Also das muss man natürlich auch immer bedenken. Das wird aber einfach was sein, was einfach jetzt auch nicht in den nächsten ein, zwei Jahren sich rauskristallisiert, sondern sagen wir mal 5 oder so. Zurück zu den Inhalten zum Schlaganfall. Es wurde nochmal untersucht, ob eine Blutdrucksenkung beim akuten Schlaganfall wichtig ist. Und es ist rausgekommen, es sollte vermieden werden. Ne? Nur bei extrem hohen Blutdrücken sollte eingegriffen werden. Auch im Krankenwagen ist es nicht sinnvoll, schon den Blutdruck zu senken. Das wurde nochmal gesondert untersucht. Die Leute lieber hochlassen vom Druck, das braucht das Gehirn, um Durchblutung zu schaffen, und dann im Krankenhaus schnell das Bild machen, gucken, ob es eine Blutung ist, und erst dann senken. Dann das nächste, was ich noch damals gelernt habe, ist, dass man nach der Thrombektomie, also wenn man den Schlaganfall Thrombus mit einem Katheter rausholt, den Blutdruck stark senken sollte, ist aber nicht der Fall. Also nur hohe Blutdrücke sollten gesenkt werden, so sagen wir mal über 180. Weil man hat ja Angst vor diesen Reperfusionsschäden, ne? Dass halt jetzt überall so kleine Wunden sind und dann, wenn da der Druck auf einmal wieder drauf kommt, dass dann zu Blutungen kommt. Aber das ist jetzt gezeigt worden, dass das nur bei extrem erhöhten Blutdruckwerten passiert. Daraus ergibt sich aber, dass die Patienten intensiv überwacht werden müssen. Regelmäßiger Blutdruck ist Muss nach einer Thrombektomie.
Bei uns, du kennst ja bestimmt noch das Standard RR unter 140, das ist jetzt RR unter 160 geworden.
Genau, das ist ja auch dann tatsächlich die Konsequenz aus diesen Daten, sehr schön.
Genau, das wurde direkt aus diesen Daten die Konsequenz gezogen.
Ja, das ist das Krankenhaus, in dem wir arbeiten, tatsächlich ja sehr fortschrittlich, was so gerade Schlaganfallmedizin angeht, ne, mit dem Chef, der deutschlandweit mit Sicherheit Experte ist, was Schlaganfall angeht. Es gab eine Annahme, dass wenn man immer wieder den Arm so künstlich die Blutzufuhr abschnürt über so eine Blutdruckmanschette, dass dann schützende Substanzen in dem Arm ausgeschüttet werden, die auch andere Gewebe vor diesen Folgen der Durchblutungsstörung schützen könnten. Das ist aber leider nicht der Fall. Bringt beim Schlaganfall halt auf jeden Fall wahrscheinlich nichts. Es wurde auch nochmal gezeigt, dass die Thrombektomie, also die Katheterentfernung von Schlaganfällen, auch bei großen Schlaganfällen wirksam ist und das Risiko nur leicht erhöht ist, wenn auch Demarkation, also schon Gewebe untergegangen ist und die Patienten meistens viel zu gewinnen haben dadurch und noch mehr zu verlieren hätten, wenn man es nicht getan hätte. Es wird eine neue Gruppe von Blutgerinnungshemmern geben, die Faktor 11 Inhibitoren. Wir haben ja aktuell Faktor 10 Inhibitoren, die aktuell in der oralen Antikoagulation eingesetzt werden. Diese sogenannten Faktor 11 Inhibitoren sind jetzt aktuell in der Testung. Von dem Mechanismus her wird es aber wahrscheinlich nicht besser sein als Aspirin und Clopidogrel in Kombination. Dann wurde nochmal untersucht, ab wann man wieder mit einer blutverdünnenden Medikation beginnen sollte nach einem Schlaganfall. Und letztendlich ist rausgekommen, dass leichte Schlaganfälle sofort oral antikoaguliert werden sollten. Mittlere Schlaganfälle 3 bis 4 Tage nach Symptombeginn und große, schwere Schlaganfälle 7 Tage nach Symptombeginn oral antikoaguliert werden sollten, wenn keine Komplikationen aufgetreten sind. Jetzt konnte auch erstmalig gezeigt werden, dass bei Blutungen im Gehirn eine gerinnungsaufhebende Therapie und Kontrolle der Vitalparameter mit Einstellung dieser eine Verbesserung des Überlebens zur Folge hat und eine Verbesserung der Behinderung nach der Behandlung. Das fand ich auch sehr interessant mal zu sehen, weil sonst hat man das ja natürlich gemacht, weil es plausibel war, aber jetzt gibt es auch Daten dazu. Und dann hatte Herr Diener am Ende noch ein super tolles Gimmick, weil ich ja aktuell noch in der Psychiatrie bin, hatte er zeigen können, dass Ketamin, ich weiß nicht, das möchtest du mal kurz erklären, was Ketamin ist? Oder wofür, wo das auch bekannt ist, sage ich mal, erweitert, weil was das genau ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber wir kennen es aus der Anästhesie und?
Genau, also ich kenne es halt aus der Anästhesie und aus der Suchtmedizin, oder im weitesten Sinne, was heißt Suchtmedizin, eher aus den von den Suchtkranken, die das
ja, das ist einnehmen. Ein Suchtstoff, ganz genau. Ketamin ja. Kann man als Suchtstoff missbrauchen und ist aber jetzt wirklich vollkommen en vogue in der Psychiatrie als so eine von den Substanzen, die echt helfen bei schwerer Depression, wo man auch vor dem Suizid steht, ist einer der stärksten antisuizidalen Medikamente, die wir überhaupt haben. Wird relativ hoch dosiert benutzt eigentlich, also relativ ist es immer noch deutlich niedriger als für die Anästhesie, wo man das ja benutzt, um die Leute zu sedieren, dissoziieren von ihren Symptomen. Also 0,5 Milligramm ist wirklich eine Prise und wenn du das zweimal täglich gibst, das kann man schon fast als Microdosing nennen, ist das wahrscheinlich wirksamer als Elektrokrampftherapie, was auch sehr wirksam ist bei therapierefraktärer, also schlecht therapierbarer Depression mit Suizidalität. Fand ich super interessant. Gibt es aber leider nicht zugelassen in Deutschland als Medikament, diese 0,5 Milligramm. Es gibt das Spravato, das ist ein Spray, das kannst du nehmen. Da kannst du, glaube ich, zwischen 2 und 3 Sprays pro Anwendung, 2-mal pro Woche oder 1-mal pro Woche eben schwanken. Und das gibt man dann so für 3-4 Wochen und ist wirklich schön wirksam. Und ist eine spannende Entwicklung auch auf dem Gebiet.
Ich informiere mich auch mal so manchmal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und so diese Notärzte, die versuchen, die aktuellsten Leitlinien und so weiter einzuhalten, die benutzen sehr, sehr gerne Ketamin in der akuten Schmerztherapie. Also wenn jemand gestürzt ist und solche Dinge.
Ja, man muss das aber mit einem Medikament kombinieren, ne?
Ich weiß nicht genau, wie es immer angewendet wird in dem Fall, ne, aber auch in der Notaufnahme oder so, dann wird es halt auch häufiger eingesetzt. Also bei Leuten, die sich sozusagen damit auskennen und akute Schmerztherapie machen, die benutzen das recht gerne.
Ja, ich habe das auch mitbekommen bei Klinisch Relevant, was ja auch ein sehr guter Podcast ist, gibt es so eine Folge zu Notarztkurs sozusagen. Und da haben die das auch erwähnt. Ich glaube, das Gute bei Ketamin im Vergleich zum Beispiel zu Propofol, was ja auch so ein Mittel aus der Anästhesie ist, dass Ketamin keinen Blutdruckabfall macht, den man dann irgendwie aufheben muss. Das ist das sehr Gute. Und es ist relativ sicher steuerbar. Also die Überdosierung ist relativ schwer. Da musst du schon fast dämlich sein, glaube ich, dass du das schaffst. Ich glaube, 10 Milligramm Ketamin kriegst du jeden mit sozusagen Narkose bereit. Das Problem ist nur, dass die teilweise dissoziieren. Also meine Frau zum Beispiel hat das wahrscheinlich im Rahmen von einem Autounfall mal gekriegt, weil die sich den Oberschenkel relativ heftig gebrochen hat. Ich war nicht dabei, aber mein Schwiegervater hat gesagt, den Zustand meiner Frau zu sehen von außen war unerträglich. Sie erinnert sich aber ab dem Moment, wo die Spritze gesetzt wurde, an gar nichts mehr. Und das ist ja das, was man letztendlich erreichen möchte. Es gibt halt diese dissoziativen Zustände dann unter Ketamin. Und da muss man dann höher dosiert auch Benzodiazepine dann zur Beruhigung noch geben. Aber es ist ein relativ sicher und gut steuerbares Medikament, da hast du recht. Also da kann ich dir beipflichten mit meiner Recherche oder sagen wir mal meinem Restwissen noch aus dem Studium. Eine Sache, eine Anekdote möchte ich noch aus der Psychiatrie erzählen, die ich total cool fand. Mein Chef da hat immer, also die Patienten haben ja immer total Schiss von Antidepressiven und Schlafmedikamenten abhängig zu werden, ne? Also das ist total krass. Und mein Chef sagt immer, sie können ja mal mit ihren Medikamenten hier, die sie kriegen, an den Bahnhof gehen und gucken, wer ihnen eine Tablette abkauft. Also diese ganzen psychiatrischen Medikamente, sage ich jetzt mal, wenn es nicht Benzodiazepine sind, machen alle nicht abhängig.
Und will auch keiner haben.
Und genau, deshalb will die auch kein Schwein haben aus der Bahnhofsszene, sage ich mal. Außer du nimmst gerade Ketamin. Und da ist aber das Spray so dosiert, dass das tatsächlich für einen Süchtigen auch keinen bezahlbaren oder sagen wir mal einen finanziell lukrativen Aspekt darstellt. So, dann habe ich es jetzt auch tatsächlich geschafft und bin zum Ende gekommen. Ich hoffe, die Inhalte haben euch soweit gefallen und ihr konntet viel mitnehmen. Es war meiner Ansicht nach ein bisschen mauer als die letzte Folge. Das lag aber hoffentlich nicht an mir. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Ich war in allem, was ich interessant fand, habt alles aufgeschrieben, was interessant war. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, auch wenn es teilweise speziell war. Aber wir haben ja jetzt übers letzte Jahr auch gemerkt, dass Leute teilweise wirklich an Details interessiert sind. Ja, und dann übergebe ich mal an dich, Pascal.
Apropos letztes Jahr war für uns jetzt erstmal ein sehr spannendes Jahr, muss ich sagen, ne? Also um das mal so abzuschließen, das wird ja jetzt die letzte Folge sein in 2023. Und für uns, so summa summarum zusammengefasst, sind wir eigentlich sehr froh, wie sich das mit dem Podcast entwickelt hat. Wir haben viele, viele, viele neue Hörer gewinnen können. Werden sicherlich auch nochmal vielleicht nächstes Jahr da mal so eine Zusammenfassung machen, wie so das Jahr 2023 für uns gelaufen ist. Das können wir aktuell noch nicht machen. Da ist ja noch ein bisschen was, ne? Und ja, es bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört, dass ihr unsere Inhalte teilt, dass ihr uns auch beworben habt bei diesen ganzen Ausschreiben, wo wir mitgemacht haben und leider immer verloren haben. Aber trotzdem vielen Dank, dass ihr da euch für uns eingesetzt habt und auch vielen Dank für die vielen Nachrichten, die wir bekommen. Wir bekommen wirklich, und das muss ich sagen, da sind viele Leute, die auch Podcasts machen, wenn man so im sich austauscht, die bekommen nicht so viele Nachrichten wie wir. Wir kriegen wirklich täglich Nachrichten und da bin ich auch sehr dankbar drum. Da versuche ich auch immer noch versuchen wir die alle zu beantworten und alle zu lesen und so weiter. Also wenn wir da nicht sofort antworten, bitte nicht sauer sein. Manchmal geht einfach das ein oder andere unter, weil man denkt, ach, da schreibe ich jetzt gleich was und dann schafft man es doch nicht. Aber wie auch immer, long story short, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und wir freuen uns dann auf ein sehr erfolgreiches 2024 mit euch. Und wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Tschüss! Ich glaube, das schneide ich raus.
Ich bitte, das musst du drin lassen. Das ist für die Outtakes auf jeden Fall.
Okay, dann mache ich das.